Look, a clock. We don't have those in America.
Der Parks and Recreation Rewatch Podcast mit Tobi und Phil.
Herzlich willkommen zurück zu neulich im Grünflächenamt, eurem Lieblingspodcast, wenn es um die Serie Parks and Recreation geht. Wir melden uns aus einer nicht vorhandenen Staffelpause zwischen der 5. und 6. Staffel wieder zurück und wollen heute die erste und zweite Folge der 6. Staffel, also sprich die Doppelfolge zum Staffelauftakt, besprechen. Das tue ich wie immer, also ich bin Phil, wie immer mit Tobi.
Hallo.
Und natürlich Stargast. Wie könnte es anders sein, wenn wir einen Stargast zum Staffelfinale haben, haben wir auch einen Stargast zum Staffelauftakt. Herzlich willkommen zurück, Steffen.
Ja, ich weiß auch noch nicht, ob mir diese Staffelauftakte so gefallen. Muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Konzept ist noch nicht so... Nee, müssen wir nochmal drüber reden.
Es liegt in deiner Hand, es zu verändern.
Ja, im Moment bin ich aber tatsächlich froh, wenn mir gesagt wird, wann ich zu kommen habe. Ich bin heute irgendwie, weiß ich noch nicht. Mal abgesehen davon, dass ich etwas allergiegeplagt bin, es beginnt jetzt die Gräserpollenzeit, ich freue mich tierisch.
Ja.
Genau. Geht es mir sonst eigentlich ganz gut? Wir sind in den letzten Zügen von Inselradio Lost 815, die letzten Folgen. Ich habe gehört, Phil, eventuell schaust du nochmal vorbei, da müssen wir aber nochmal genauer drüber reden.
Wenn es über den Ozean geht, quasi.
Anscheinend nicht.
Quasi, kann man so sagen, ne? Dass wir das über den Ozean geschippert kriegen. Und ansonsten freue ich mich, hier zu sein. Wie gesagt, hört Inselradio Lost 15, bester Lost-Podcast in Deutschland. Dann hört auch gerne bei den Dünnbrettbohrern vorbei, der Hör mal, wer der Hämmert-Podcast. Und Phil, da gibt es ja noch so ein anderes Projekt. Da dürfen die Leute auch gerne mal reinhören.
Ja, das ist eine schöne Erinnerung. Haben wir im Vorfeld gerade noch die Organisation für den 5. Film mit besprochen. Und zwar der Trekkie und der Newbie. Ja, auch gerne gefeatured, immer wieder gefeatured von uns beiden. Ja, der Podcast, in dem ich mich in das Star Trek-Fandom, in die Lore einarbeite und versuche zu verstehen, was Milliarden von Menschen, ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, aber was Milliarden von Menschen in diesem ganzen Franchise sehen. Und Steffen als alter Hase, der nimmt mich an die Hand und begleitet mich auf dieser Reise.
So, genau so.
Also, habt ein bisschen was auf der Uhr heute, ne? 4 Podcasts, richtig. Bitte nachhören, auf Stand bringen.
Alles aber bitte nachhören und ab morgen. Erst hier zu Ende hören und dann ab morgen, ne? Ihr wisst Bescheid, Inselradio Lost 15, die Folgen. Da kommt übrigens dann auch, die Folge kommt jetzt Dienstag, ne?
Also genau, übermorgen.
Ja, quasi, genau. Wenn ihr das hört, ist auch gleichzeitig eine neue Folge Inselradio Lost 15 rausgekommen.
Na, läuft doch. Mhm. Könnt ihr gleich durchhören.
Genau. Aber Tobi, wie geht's dir denn? Ich frage einfach mal so direkt.
Ach, das ist nett. Danke. Gut, mir geht's immer gut. Jetzt fängt ja die Gartensaison wieder an und bei dem Stückchen Land, was wir haben, bedeutet das einfach nur mal fucking viel Arbeit. Ja.
Das klingt nach Großgrundbesitzer.
Na, ich will nicht sagen, dass ich so eine kleine Farm habe, ohne Tiere.
Aber ich habe eine kleine Farm.
Aber ich kann alles, was mein Auge sieht, gehört mir.
Aber ich kann auch nicht weit gucken.
aber ich bin extrem kurzsichtig.
Schön, ne?
Bin ich bei.
Nee.
Großartig. Ja. Ja, danke. Hab so meine Momente.
Also Steffen, für dich nur, ne? Also der Tobi, der hat so eine schöne Holzblockhütte, ja, und da hat er so eine Holzveranda und da sitzt er immer auf so einem Schaukelstuhl und poliert seine Flinte, ja, während der Kautabak in seinen Eimer spuckt.
Und poliert seine Flinte, kann man aber auch falsch verstehen.
Ja, und sein Banjo stimmt, ne? Sein Banjo stimmt.
Und dann kommt das meine Cousine / meine Frau vorbei oder was?
Zu Country-Musik von Blake Shelton. Ja, sehr gut.
Andere Frage, hörst du eigentlich, oder beziehungsweise hast du einen Schnauzer und isst eigentlich gerne nur Fleisch? und
diese Scheißregierung.
Genau, und machst auch schon mal Kanus fertig.
Und bemisst sein Reichtum also, in Kilogramm.
Also ein Mann, der nicht selber ein Kanu genau. geschnitzt hat, ist kein Mann. So. So nehme ich.
Okay. Haben wir das auch geklärt.
Schön.
Also, Phil, wie geht's dir?
Ja, genau.
Ich frage mich immer wieder, ob wir es irgendwann mal schaffen, die einfach mal ganz sauber und solide durch diesen Bereich zu kommen, aber gut.
Nein.
Warum jetzt anfangen, jetzt, wo wir schon fast fertig sind? Ja. Mir geht's ganz gut. Ich graue mich schon wieder davor, morgen auf Arbeit zu müssen. Aber das ist erst morgen und nicht heute. Daher freue ich mich auf heute Abend.
Jetzt, das ist das Problem des Zukunftsfilm.
Genau, richtig. Also wenn die Kacke am Dampfen ist, dann hilft es manchmal einfach nur zu sagen, das ist ein Problem von Morgenfilm oder das ist ein Problem von Montagsfilm, wenn ich Freitag in den Feierabend gehe. Von daher.
Haha.
Genau, noch schön auslachen, sich selbst in der Zukunft noch auslachen. Das arme Schwein tut mir schon leid. Das ist.
Mit denen will ich nicht tauschen.
Das ist auch eine richtig gute Idee, oder? So zu disassoziieren. Das ist vielleicht die beste Idee, oder? Einfach zu sagen, ha, dem drücke ich jetzt mal so richtig einen rein. Gar nicht wahrnehmen, dass man es ja selber ist. Ah, okay, gut. Das probiere ich später mal aus. Okay.
Das funktioniert definitiv.
Okay, lass uns vielleicht mal kurz in die News aus Porni gehen. Ich habe ja noch mir ein, zwei Fakten hier nochmal mit aufgeschrieben, die vielleicht Sinn machen, mal hier zu erwähnen. Und zwar gibt es eine neue Serie auf Apple TV Plus. Die hat den Titel Widow's Bay. Und die, in der spielt der Hauptdarsteller, den man auch aus The Americans kennt, Matthew Reese, die Hauptrolle. Und warum ist das relevant für Parks and Recreation? Ich hatte eine Ankündigung, Teaser-Trailer für diese Serie gesehen. Dachte mir, ja, sieht interessant aus, den Darsteller mag ich sehr. Und dann hatte ich irgendwo bei Social Media einen Post gesehen, da stand, diese Serie ist wie Parks and Recreation, wenn sie von John Carpenter gedreht wurde. Oder würde. Okay, klingt interessant. So eine Comedy-Mystery habe ich noch nie gesehen. Also wüsste gar nicht, dass dieses Genre überhaupt existiert. Dann habe ich mir die ersten Folgen angeguckt und dachte mir so, ja, also richtig lustig ist es nicht, aber das ist auch nicht der Hauptfokus. Es ist eine heiterere Mystery-Serie. Also gibt so, es sind einfach so es sind so quirky Charaktere, ne, die halt einfach alle nicht so besonders ernst zu nehmen sind. Aber der Hauptplot ist schon Mystery und der ist auch gut. Und warum ist trotzdem eine Parks and Rec-Verbindung da? Die Hauptautorin und Serienschöpferin ist Katie Dippold. Und den Namen, den habt ihr bestimmt schon mal gehört.
Ja.
Mhm. 31 Folgen geschrieben bzw. produziert bis in Staffel 4 hinein. Danach ist sie vom Autorenstab entbunden, beziehungsweise ich habe keine Information, ob sie gegangen wurde oder ob sie freiwillig gegangen ist. Aber sie ist eine sehr beschäftigte Kreative, hat ja auch an dem, ich sag mal so, hat den All-Female Ghostbusters-Film mitverbrochen. War aber auch an vielen anderen Komödien mit beteiligt. Also sagen wir so, an Aufträgen mangelt es ja nicht. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass sie wahrscheinlich einfach andere Möglichkeiten gesucht hat.
Bessere Angebote hat.
Ja. Aber zur Serie selbst kann man sagen, kann man sich angucken. Ja, wenn man den Luxus von Apple TV Plus hat, kann man sich das durchaus mal ansehen. Ist ganz okay. Die ersten zwei Folgen sind aktuell verfügbar. Ich glaube, am Mittwoch kommt die dritte. Und da werde ich mich dann auch entscheiden, ob ich es weiter gucke oder nicht.
Ist das nicht auch die Serie, wo Nick Offerman irgendwie mit dabei? Da war noch mal eine andere, ne?
Das ist die zweite Serie, die ich heute mitgebracht habe. Und zwar ist das die Serie Margo's Got Money Troubles. Und dort spielt Nick Offerman eine Nebenrolle, genau. Ja, also in der Serie geht es um eine junge Frau, die eine sehr begabte Autorin ist und gerade auch in einem Studium, Literaturstudium auch dabei ist. Und dann eine Affäre mit ihrem Professor beginnt. Ja, wie das Leben spielt, wird sie aus dieser Affäre schwanger, will das Kind nicht abtreiben lassen und gebärt das Kind und hat dann, wie es der Titel schon sagt, Geldprobleme und versucht über OnlyFans an Geld zu kommen. Und in dieser Serie spielt Dick Offerman ihren Vater, einen ehemaligen Profi-Wrestler mit, mit Drogen- und Alkoholproblemen. Und das ist schon ziemlich cool. Also es ist so nichts Besonderes, nicht übermäßig lustig, auch nichts, wo du sagst, das hast du noch nie gesehen, aber das hat so einen ganz eigenen, heiteren Vibe vor allen Dingen. Wenn ich es, also mangels besserer Erklärung würde ich sagen, das ist eine richtige Feel-Good-Serie. Ja. Da passiert jetzt nichts übermäßig Schlimmes, da passiert nichts übermäßig Gutes, das plätschert so ein bisschen dahin, aber das hat so einen coolen Vibe, so einen heiteren Vibe, auch wenn es nicht immer um heitere Sachen geht, aber es macht echt Spaß, sich das anzugucken. Also da auch Empfehlung von meiner Seite.
Und schau ich mal rein.
Hat einen irre guten Soundtrack. Kann man mal gucken. Kann man auch alleine wegen des Soundtracks sollte man sich das mal angucken. Gehen wir doch mal in unsere Serie rein, beziehungsweise in unsere Folgen rein, denn wie schon eingangs erwähnt, wir sprechen heute über die ersten zwei Folgen der sechsten Staffel, die beide unter dem Titel London, Part 1 und 2, ausgestrahlt wurden. In Amerika am 26. September 2013, Vorsicht, in Deutschland am 28. Februar 2018, also knapp 4 Jahre nachdem die letzte Folge der fünften Staffel in Deutschland erst ausgestrahlt wurde, auf dem Sender Sky Comedy. Die Regie kommt von Dean Holland und das Skript kommt von Mike Schur, also so klassisches Tandem so für Auftakt- bzw. Finalfolgen. Gastdarstellende Personen. Wir haben zum einen Peter Serafinowicz als Lord Covington. Den kennt man vielleicht aus Nebenrollen in Guardians of the Galaxy, in John Wick, The Tick, der Serie von Amazon Prime. Und vor allen Dingen berüchtigt ist auch seine Beteiligung, also nicht speziell wegen ihm, aber der ganze Film, an diesem Filmverbrechen, der zu Covid-Zeiten produziert und ausgestrahlt wurde auf Netflix mit dem Namen The Bubble. Das war ganz, ganz schlimm, ganz schlimmes Machwerk. In diesem Film ging es halt um ein paar abgeheiferte Filmstars, die halt unter Covid-Bedingungen einen Actionfilm drehen mussten. Und da hat man sich ach so lustig gemacht über Covid und die ganzen Maßnahmen. Haha, war das lustig. Okay. Nicht. Und vor allen Dingen Peter Serafinowicz ist auch Comedian und den kennt man vor allen Dingen durch Sketch-Comedies, was ich persönlich ganz lustig finde. Und hier vielleicht dann auch gleich mal notieren, danach bei YouTube mal eingeben, der Sketch Kitchen Gun. Okay. Falls man sich das mal angucken möchte. Weiterer Gastdarsteller ist Henry Winkler. Das ist wahrscheinlich der bekannteste von allen in dieser Folge. In der Rolle des Dr. Lou Saperstein, Tobi. Ja, ich hatte das letzte Folge ja schon erwähnt. Es wird nicht lange dauern. Da werdet ihr noch jemanden aus der Saperstein-Familie kennenlernen. Henry Winkler ist ein Tausendsasser in Hollywood. Ja, er hat in vielen Filmen, sehr in Produktion mitgespielt. Selbstverständlich am bekanntesten, vielleicht nicht unbedingt in Deutschland, aber vor allen Dingen in Amerika sollte er sein, als Arthur Fonzarelli oder auch The Fonz in der Serie Happy Days. Ja. Aus den 70ern, glaube ich. Ja, wirklich eine ganz große. Da kommen so viele Klassiker wie vor die Jukebox hauen, da läuft die Jukebox. Das sind alle solche Klischees, die da hergekommen sind. Ne? Genau, auch eine kleine Empfehlung von meiner Seite. Er hat auch eine Hauptrolle als Gene Cousineau gespielt in der HBO-Serie Barry mit Bill Hader. Hat eine größere Nebenrolle in Arrested Development gespielt. Einfach nur, weil wir sie auch schon ein paar Mal erwähnt hatten. Da gibt es so ein paar wiederkehrende Produktion, na, wo wir ja wirklich den einen oder anderen Gastdarsteller, Gastdarstellerin schon mal hatten. Ja, und auch der Gänze halber, auch wenn ich es nicht besonders relevant finde, wir haben Heidi Klum als Ule Danzen, ja, die eine Bürgermeisterin, glaube ich, aus einer dänischen Stadt. Warum sie hier eine Dänin ist, I don't know. vielleicht war das
Deutschland der Witz. Nicht geklappt hätte.
Vielleicht war das der Witz, dass Deutschland oder Dänemark für die Amerikaner wahrscheinlich ein und dasselbe sind.
Das Gleiche ist.
Dann wiederkehrende Darsteller bzw. wiederkehrende Charaktere. Wir haben Diane Lewis in dieser Folge. Natürlich zusätzlich zum Vater auch die Saperstein-Geschwister. Catherine Pinewood und Jessica Wicks. Ja, alle treten in dieser Folge noch einmal auf. Anknüpfend an die Episode Are You Better Off machte Ron Diane einen Heiratsantrag und die beiden wollen sofort heiraten. Wir erinnern uns, ja, Ron hat am Ende der Folge erfahren, dass er Vater wird. Trotz Leslies Protest, denn sie will natürlich eine große Feier ausrichten, bekommen Ron und Diane ihren Wunsch nach einer schnellen Heirat erfüllt. Einen Monat später, großer Zeitsprung, wird Leslie immer noch von der Recall-Noob-Kampagne angegriffen. Sie hat sich 40, sage und schreibe 40 Maßnahmen ausgedacht, um die Öffentlichkeit wieder für sich zu gewinnen. Doch bisher sorgen keine davon für Aufmerksamkeit oder bewirken etwas zum Positiven. Um die Stimmung aufzuhellen, machte April eine überraschende Ankündigung. Sie hat Leslie kürzlich für eine Auszeichnung der International Coalition of Women in Government nominiert und Leslie war eine von 5 Gewinnerinnen. Sie verkündet außerdem, dass die Zeremonie in einem Monat, also nochmal ein Zeitsprung, in London stattfinden wird.
Also Punkt 1, Ron hat es gar nicht erfahren bei der letzten Folge.
Naja, also wenn sogar Andy das verstanden hat.
Nee, hat er ja nicht. Hat er ja nicht.
Genau.
Das ist ja der Trick an der Sache.
Das haben wir ja dann gesehen. Er hat es nicht verstanden. Da habe ich mich weggeworfen, wo er das dann gemacht hat.
Ja. Aber es ist also ein kleiner Redcon, glaube ich. Also das war am Ende der Folge bestimmt nicht so geplant.
Ja. Aber das fand ich schon geil, wie er guckt und dann sagt, wir beiden wollen miteinander reden. Nein, du warst jetzt nicht gemeint. Das fand ich schon geil. Was ich viel geiler fand, war halt wirklich diese ersten 5 Minuten, die einfach ein Fiebertraum für mich waren. Mhm. Die gehen los, ja, dann lass mal eben in den dritten Stock gehen. Und also du hast ja keine Zeit zu atmen gehabt in diesen ersten 5 Minuten.
Das hatte Leslie ja auch nicht.
Nein. Und das fand ich.
Aber wo? Das, wie?
ja, genau. Und das fand ich erstmal geil geschnitten, muss ich ganz ehrlich sagen. So einfach so, die heiraten jetzt und damit ist fertig die Nummer. Ja. Fand ich geil.
Ja. Aber ich fand diese kühle emotionale Distanz zwischen Ron und Diane in dieser Szene halt auch großartig. Ne? Wirklich so dieser pure Pragmatismus. Das hat mir wirklich gut
dann
gefallen.
Heiraten wir halt. Ja, gut, ich meine, er hat es ja eh vor. Ne?
Ja.
Dann hätte er es ja in einem Kanu vielleicht gemacht.
Ja. Ja,
von daher, also deshalb. Aber
dass er doch schlitzen wollte.
Ich finde, also wirklich, das war wie so eine Achterbahn, die gerade runterfährt und nicht anhält.
Mhm.
Fand ich richtig cool.
Ja.
Es war schön.
Aber gleich hohes Pacing, ne? Also hat wirklich gleich, ist gleich losgebrochen und dann hat dann den. Was ich halt cool finde, ist, dass man diesen Faden aus dem Staffelfinale dann gleich aufgefangen hat. Ne? Das macht Parks and Rec ja gerne, dass sie die Staffelauftakte direkt anknüpfen an das Staffelfinale. Und dann nach dem ersten Schnitt merkt man, dass dann Zeit vergangen ist. Ja, das ist, glaube ich, in der 5. Staffel auch schon so gewesen, in der 4. Staffel ist es auch schon so gewesen. Also ist schon ziemlich cool. Ja. Eine Sache möchte ich hier nur kurz mal erwähnen, weil ich denke, es macht Sinn. Vieles davon ist eine Schlussfolgerung, vieles davon ist auch ein Stück weit ein Trivia, was ich zu dieser Folge rausgesucht habe, aber Steff, du hast ja gesagt, es ist wie so ein Fiebertraum, diese erste Szene. Und wenn man sie sich jetzt in dem Kontext der gesamten Folge, Doppelfolge jetzt nochmal anschaut, kann man auch sagen, es passt jetzt nicht so richtig zusammen. Ja, und es wirkte auch schon sehr convenient, dass auf einmal diese Nummer mit London um die Ecke kommt. Ich meine, warum kommt man jetzt auf die Idee, so eine Fish-Out-of-the-Water-Folge zu machen? Das ist ja auch so ein klassisches Sitcom-Konzept. Ne? Irgendwelche Amis kommen nach Amerika und kommen nach Europa und fragen sich dann quasi, wie komisch Europa ist.
Das hat einen ganz, wo ist Chevy Chase eigentlich?
Genau, ja, das hat einen ganz praktischen Grund. Denn die Produktion für diese Folge musste mehrfach verschoben und auch verlegt werden, da sie zeitlich zu den Dreharbeiten von Guardians of the Galaxy 1 stattgefunden hat. In der Chris Pratt ja natürlich dann auch die Rolle als Star-Lord übernommen hat. Und man merkte dann auch im späteren Verlauf der Episode, also nach dem Zeitsprung, eine starke körperliche Veränderung, sagen wir es mal so, bei Chris Pratt.
Das hat er ja auch zum Thema gemacht, so nach dem Motto, er hat einfach mit Bier aufgehört zu trinken und hat 24 Kilo verloren.
Also das wird einem, das erkennt man dann später.
So schnell geht das.
Und das ist im Endeffekt, und das denke ich, ist auch der Grund, ne, für diese Szene London, beziehungsweise für diese Folge London, der Drehort dort oder der Spielort. Denn die Guardians of the Galaxy generell, Marvel dreht ja berüchtigterweise ja nicht in Amerika, sondern regelmäßig in den Pinewood Studios in England, ne? In der Nähe von London. Und deswegen, na, um dann Chris Pratt dann quasi relativ nah zu haben und dann immer mal wieder in Szenen für Parks and Rec mit auftauchen zu lassen, hat man gesagt, okay, man nimmt das Budget in der Hand, dreht in London und macht da quasi die Doppelfolge London draus.
Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte bei der Geschichte, aber da gehen wir vielleicht auch gerne nochmal drauf ein, hatte ich genauso einen Vibe wie beim letzten Staffelanfang in Washington. So dieses, dass Leslie halt mit ihrer Arbeit hadert und so diese ganzen Geschichten. Das hatten wir alles auch beim letzten Staffelanfang, hatte ich so ein bisschen das Gefühl.
Na gut, aber das hast du eigentlich immer, diesen wiederkehrenden Part, ne? So von wegen, hey, hoch, tief, ne? Irgendwas findet sie halt immer. Das war ja wie mit diesem Harvest-Fest, ne? Da war es ja auch so, ich mach das toll und dann sind sie alle dagegen und ich mach's trotzdem toll und so weiter.
Naja, ich denke, jetzt kommt man langsam so in so einen Zeitraum oder in so einen Fortlauf, ne, dieser Serie, wo man merkt, so richtig originell kannst du wahrscheinlich nicht mehr werden. Ja? Also Originalität, die hast du jetzt wahrscheinlich in den vorherigen Staffeln alles schon mit gezeigt. Das wird unvermeidlich sein, dass manche Charaktere halt durch den Zyklus laufen, ja, dass gewisse Entwicklungen oder Situationen sich dann mal wiederholen.
Ja, also ich sag mal, dieses, das, ne, also das, was jetzt alles so passiert, das spricht ja halt auch dafür, dass das hatten wir halt schon mal. Andy, der halt jetzt eine Fernbeziehung führen wird und so, diese ganzen Geschichten halt. Das hatten wir alles in der letzten Staffel halt auch am Anfang, fand ich. Zumindestens.
Ja. Wobei hier
ist nur umgedreht, ne? Ja.
Wobei hier ist es, glaube ich, keine wirkliche Writers Group-Entscheidung gewesen, die Fernbeziehung zu haben, sondern die Produktion an so einem Film, so einem Marvel-Film, dauert wahrscheinlich schon mal deutlich, deutlich länger. Und im Vergleich zu einer Serienproduktion, wo, glaube ich, halt wirklich 6 Tage die Woche irgendwie 20 Stunden gedreht wird, um es jetzt mal überspitzt auszudrücken, ja, wo dann halt pro Woche da 3 Folgen dann produziert werden. Deswegen ist wahrscheinlich halt auch dieser Plot zusammengekommen, dass der Verlauf der Episode zeigt ja auch, das bezieht sich ja nicht nur auf diese ersten 2 Folgen, dass Andy dann in London bleiben wird erstmal.
Ja. Aber nur gut, okay, ich glaube, wir greifen vor.
Ja, alles gut. Ja. Können ja, das ist eine fließende Diskussion. Okay.
Ah, ich verstehe.
Gut, dann lass uns mal weitergehen. Es sei denn, Tobi, du hast noch was zu dem bereits Besprochenen?
Ja, kommt drauf an, wo wir jetzt sind, ne?
Na, jetzt gehen wir nach London. Und zwar nach dem nächsten Zeitsprung befinden sich Leslie, Ben, Ron, April und Andy in besagten London. Ron ist nur dort, weil Diane wollte, dass dies ihre Flitterwochen werden, aber aufgrund von Schwangerschaftsübelkeit zu Hause geblieben ist und darauf bestanden hat, dass Ron trotzdem nach London reist. Jeder hat seine
Aufgabe. Ich fand das ganz schön, wie er da so gestanden hat. Aus irgendeinem Grund kam meine Frau auf die Idee, dass es doch schön wäre, unsere Flitterwochen mit meinen Arbeitskollegen zu verbringen. Und du merkst ihm schon direkt beim Aussprechen dieses Satzes an, welchen Groll er dagegen eigentlich hatte.
Ja, logischerweise. Ja. Aber guck mal ehrlich, wer hätte das nicht, ne?
Ja, das ist richtig.
Das Schöne ist ja hier, dass Ron ja auch dann schon sagt, was seine Vorschläge oder sein Gegenvorschlag gewesen wäre, na, zu Hause zu bleiben, ein Steak zu essen und vor allem, Vorsicht, Lagavulin-Whisky zu trinken, dann rigoros Liebe zu machen und um 20.30 Uhr im Bett zu liegen.
Ja, genau.
Rigoros.
Rigoros.
Achso, doch, mir ist noch was eingefallen, weil das haben wir ja ein bisschen übersprungen, nur kurz erwähnt, ne, dass Leslie ja immer noch von denen so angegangen wird, ne? Mhm. Zwei Sachen fand ich extrem lustig. Die eine Sache war, dass sie ja durch so einen Mob durchgegangen ist, die, hey, du bist scheiße, so in der Richtung bist, ne? Und da stand doch der Ex-Typ von diesem Tier, wie heißt denn das?
Ne? Von dieser Tierbehörde. Animal Control. Mhm.
Ja, mit einem Schild legalisiert. Krass.
Genau.
Hat nichts damit zu tun, aber sie kann ja mal schuld sein. Ja,
legalize weed, das.
Ja.
Ja. Ja, ich meine, wenn man schon mal eine Aufmerksamkeit bekommt, dann kann man das auch gleich mal nutzen. Ja, oder?
Einfach alles reinhauen, alles versuchen. Und dann, dass sie halt im Pony Today war es, oder? Mhm. Nein, in der Tageszeitung jedenfalls im Kreuzworträtsel sogar auftaucht. Mhm. Mit wer, was ist das Schlimmste? Leslie Knopes.
Ja, man kann sich nicht über unabhängige Medienberichterstattung beschweren, ne?
Nein, 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 nein. Das ist ganz objektiv, ganz objektiv.
Ja. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Genau. Wir sind wieder in London. Ja. Jeder hat seine Aufgaben. Leslie und April werden sich auf die Preisverleihung vorbereiten. Ben und Andy werden an ihrem Treffen für die Sweetums Foundation teilnehmen. Und Ron wird Fotos von London für Diane machen, beziehungsweise ist dann quasi erstmal auf eigene Faust unterwegs. Dass Andy und Ben in London sind, das hat sich ja in der Szene erst ergeben, dass sie einen eigenen Auftrag haben. Das ist auch so ein bisschen so reingepresst worden. Da hat mir vor allen Dingen ganz gut gefallen, die erste Sightseeing, das möchte ich nochmal hervorheben. Das Sightseeing, wo sie vor dem Buckingham Palace sind und Andy es für Hogwarts hält. Und Ben dann sagt, du weißt schon, dass Hogwarts ein fiktionaler Ort ist. Es ist mir wichtig, dass du das weißt.
Ja, und vor allem wie Andy dann aber auch im Hintergrund unglaublich guckt, ist mindestens genauso gut.
Ja, großartig.
Ja, ich finde es, aber wie gesagt, Ron ist immer noch am geilsten, der da immer einfach Fotos von irgendwas macht. Zack, zack, und nicht mal hinguckt. Ja? Zack.
Hier kommt ja auch das Zitat vom Anfang, ne? Oh, guck mal, eine große Uhr. So was haben wir nicht in Amerika.
Ja.
Oder das nennt ihr den Tower of London. Habt ihr euch mal zack angeguckt?
Ich weiß nicht, was er da sagt. Sears Tower.
Sears Tower.
Ja, Sears Tower.
Try the Rücken. Sears Tower, friend. Ja. Ja, oder das halt auch mit dem, ich glaube, mit so einer Sightseeing-Karte, ne? London bei Nacht. Eine schwarze Karte mit Leuchtschrift London drauf. Das hat er sehr lustig gefunden. Er wollte es dann natürlich mit einem Dollar bezahlen.
Ja.
Was dann natürlich der Verkäufer nicht angenommen hat, weil er nur einen Pfund angenommen hätte.
Ja, aber schauen Sie sich mal dieses schöne Papier an. Das muss sie. Das wird doch überall angenommen.
Das wertvollste Papier der Welt.
Genau. Ja.
Jeder nimmt Dollar.
Ja.
Ja, wir nicht. Ja, das erinnert mich, also die Szene hat mich ein bisschen daran erinnert. Kennt ihr Eurotrip?
Ja. Ja, klar.
Wo die dann in Polen sind und sagen: Wir haben kein Geld mehr, ich habe hier nur noch einen Dollar. Und dann. Luxushotel, etc. Denkst du, ja klar.
Ja. Gut. Ich habe jetzt den Part mit Ben und Andy und Lord Covington zusammengefasst. Ja, deswegen, das wird jetzt alles, gerne, was dazu spielt, das habe ich jetzt hier, wird dann in die späteren Verlaufe nicht mehr, keine Rolle mehr spielen. Ben und Andy besuchen später den Leiter der englischen Wohltätigkeitsstiftung, um ihr Musikprogramm für die Zeit nach dem Schulschluss, das sie in Pawnee ins Leben gerufen haben, auszuweiten. Sie treffen auf Lord Edgar Covington, einen wohlhabenden Mann aus einer angesehenen Familie, ich glaube irgendwie 14. in der Thronfolge, der über viel Geld und Besitz verfügt. Ben versucht mit Lord Covington über die Bedingungen zu sprechen, doch es wird schnell klar, dass dieser leicht abgelenkt ist und sich für kindische, belanglose Dinge interessiert. Ganz so wie Andy.
Hubschrauber.
Andy und Lord Covington verstehen sich deswegen sehr gut. Beide haben eine ähnliche Arbeitsmoral und ähnliche Verhaltensweisen. Als Ben endlich die Gelegenheit bekommt, seinen Vorschlag vorzubringen, gibt Covington zu, dass er überhaupt keine Ahnung hat von dem, was er da tut. Ähnlich wie Andy.
Der beste Satz ist: Andy, wir sind Gäste von Lord Covington. Er darf den blauen Hubschrauber haben.
Ja. Oh. Ja. Nee, ich fand's auch geil, wo die da unten stehen in diesem Park. Also, das Gebäude gehört uns, das Gebäude gehört uns,
ja.
Das gehört uns nicht.
Ja.
Warten Sie, doch das gehört uns auch. Und dann lassen
und Schottland. Und Schottland.
Ja, und Schottland. Das wird schon geil. Ach so, und Schottland. Ja, klar. Oder ist genauso, wo dann die Hubschrauber aneinander stürzen. Ne? Mhm. Und Andy will das aufheben. Nein, lassen Sie das. Das macht Frank.
Naja.
Und der, das ist so.
Der Bedienstete ist ja auch immer wieder im Hintergrund noch zu sehen, ja.
Ja, ja. Fand ich aber gut. Das hat also schöne Vibes.
Ja.
Genau. Aber er hat ja dann auch gesagt, ne, dass er, also seine Familie hat so viel Geld, dass er irgendwas damit machen muss.
Genau, er hat die ich würde mal weiterlesen. Er hat die Wohltätigkeitsstiftung gegründet, um mit dem Geld seiner Familie etwas Gutes zu tun. Aber er hat schon hunderte von Wohltätigkeitsvorschlägen gehört und ist sich nicht sicher, welche er wählen soll. Kurzer Zwischeneinschub von mir. Du musst dich nicht nur auf eins beschränken. Du kannst mit dem Geld durchaus auch mehrere Wohltätigkeitsaktivitäten irgendwie unterstützen. Ne?
Ja, das weiß ich nicht. Wenn du irgendwie Spendengelder sammelst oder was, dass du da dann nicht irgendwie, das weiß ich nicht, ob das, also zumindest im deutschen Recht ist das ja schon dann irgendwie halt auch an einen Spendenzweck ja irgendwo gekoppelt.
Okay. Ja, aber dann sammelst du halt mehrmals. Oder ja, ich glaube, wenn du dein privates Geld gibst, darfst du das machen, machen, wie du möchtest.
Naja, okay. Nur zu sagen, das Einzige, was Covington braucht, um sich für Bens Vorschlag zu entscheiden, ist Andys Zuspruch. Da Covington Andy so sehr mag, bittet er ihn, 3 Monate bei ihm in England zu bleiben. Wie convenient. Um die Dinge auf die Beine zu stellen. Mit Aprils Ermutigung willigt Andy ein, zu bleiben und Covington zu helfen. Auch wenn offensichtlich keiner von beiden eine Ahnung hat, wo sie überhaupt anfangen sollen.
Läuft bei denen.
Mhm.
Also wie gesagt, die beiden sind da komplett... Ich weiß nicht, was Andy da helfen soll, weißt du?
Naja, ich glaube, das vordergründige Motiv ist, dass Covington endlich mal jemanden gefunden hat, der so ganz auf seiner Wellenlänge schwingt. Ja,
ja, der mit ihm zusammen spielt und so, aber trotzdem.
Das ist geil, zwei Männer zu dem Zeitpunkt definitiv um die 30, damit er jemanden hat, mit dem er spielen kann.
Ja.
Playboy, Playdate sozusagen. So, ja.
Ja.
Aber ich finde, der hat auch die ganze Zeit immer so einen Ausdruck wie. Entweder ist er bekifft oder übelst gelangweilt. Hm? So diese halb offenen Augen. Ich meine, das ist bestimmt sein normaler Blick, aber der sieht trotzdem so aus.
Ja, also in der Rolle, wenn er so diesen Stock im Arsch Adligen spielt, dann macht Peter Serafinowicz das gerne. Also das ist nicht die einzige Rolle, in der er so ein Klientel spielt. Ja. Gut. Dann würde ich mal zum nächsten Punkt gehen. Unterdessen muss Leslie feststellen, dass ihre privaten London-Fotos in Porny gegen sie verwendet werden, da die Initiatorinnen der Recall-Nope-Kampagne unterstellen, sie sei lieber in Europa, als sich in Porny um ihre Probleme zu kümmern. Zunächst will sie so schnell wie möglich nach Porny zurückkehren, doch Ron überzeugt sie davon, das zu vergessen und ihre Auszeichnung wie geplant entgegenzunehmen. Bei der Preisverleihung trifft sie die anderen PreisträgerInnen und ist bestürzt darüber, dass diese alle in ihren Heimatstädten geliebt werden, während Leslie abgelehnt wird. Diese deprimierende Erkenntnis kommt in ihrer Dankesrede zum Ausdruck, als sie den Bürgerinnen und Bürgern von Porny vorwirft, undankbar und ihr gegenüber ohne triftigen Grund überaus gemein zu sein. Doch das geht natürlich nach hinten los, da die Rede an mehreren Orten im Porny live übertragen wird, was Leslie jetzt irgendwie überrascht. Später wird sie von Ron getröstet und überreicht ihm noch ein verspätetes Hochzeitsgeschenk.
Das fand ich gut.
Das war also und vor allem, ich weiß gar nicht, was mir das jetzt so bringen soll, genau jetzt zu diesem Moment.
Ja. Diese Montage war großartig, oder? Dass so diese Schnitzeljagd, auf die Ron da gegangen ist.
Schnitzeljagd, was er ja mag, ne?
Mhm.
Durfte er schon bei diesem Valentinsding ne, mitmachen.
Ja.
Und dann immer dieses, oh. Aber auch, dass der das ohne zu fragen mitmacht, ne?
Tja.
Das ist halt auch wieder dieses Vertrauen pur.
Ja, absolut.
Weil im Endeffekt. Weil eigentlich, wenn dir jemand ein Ding gibt, hier, du fährst da hin, fährst da rum. Ich meine, der ist ja sicherlich mehrere Stunden unterwegs gewesen. Und er macht das stoisch mit, ne? Ohne das zu hinterfragen.
Ja.
Schon allein das ist doch schon mal ein Signal zu ihr. Ne?
Absolut. Das ist ein Zeugnis ihres wirklich einzigartigen Verhältnisses, ja. Also das ist wirklich toll zu sehen, dieses Vertrauen, dass er ja weiß, dass Leslie sich durchaus Gedanken bei den Geschenken macht und vor allen Dingen, das muss man auch erwähnen, Leslie hat ja gerade ganz andere Probleme, ja, sich um ihre politische Zukunft und Karriere zu kümmern. Ja, jetzt auch vor allen Dingen nach, das ist ja auch nachdem dieses Interview dann in Porn übertragen wurde oder diese Dankesrede übertragen wurde, ist das ja gewesen. Sie hat trotz alledem irgendwann die Zeit gefunden und sich den Kopf gemacht, ja, dieses Geschenk auszutüfteln, das ja auch so einfach nicht gewesen sein kann. Also das ist so ein
Geschenke liebt sie einfach. Ja, sie liebt einfach.
Ja, ja, für beide ist das nochmal so ein schönes, ja, so ein schönes Zeugnis ihrer wirklich einzigartigen Beziehung, ohne dass das jetzt irgendwie großartig mit Worten unterlegt wird, sondern einfach durch die Tat dann halt auch ausgedrückt wird. Ja.
Wir müssen natürlich auch mal über die anderen Preisträgerinnen reden. Mhm. Ne? Also am besten war die, was war es, Bärenbürgerin, ja, ne?
Ist das die von die April gerne oder die möchte, ja, die gern möchte, dass April sie adoptiert?
Ne, April, nee, möchte gerne von, ja, ihr adoptiert, ja, werden. Mein, genau. Gott,
schwierig zu beschreiben.
Uluni oder so, ja, ist die. Die ja irgendwie die Schauspielerin von der. Also ich bin mir nicht sicher, ob es so ist, aber kann es sein, dass das jemand von Superstore war? Die sieht so ähnlich aus.
Das müsstest du mal recherchieren, das kann ich dir nicht sagen.
Jetzt muss ich auch noch was hier tun für.
Naja. Das musst du entscheiden, ob das das wert ist.
Um recht zu haben, ja.
Okay.
Kaliko Kawai. Okay. Macht mal weiter. Macht mal weiter.
Ja, das war okay. Okay. Ja, die Nummer mit Heidi Klum, ja.
Ja, fand ich jetzt nicht so geil.
Ja. War wahrscheinlich, wenn man in Europa ist, dann muss man da vielleicht dann auch nochmal irgendwie jemanden, der aus Europa kommt, mit haben. Warum es jetzt Heidi Klum sein muss, weiß ich nicht. Aber der hatte ja auch so einen merkwürdigen Gastauftritt bei How I Met Your Mother, glaube ich, auch zur ähnlichen Zeit. Da hatte sie wahrscheinlich gedacht, sich mal so ein paar Comedy-Serien mit reinmogeln zu müssen. Aber gut. Okay. Nach ihrer Rückkehr nach Pawnee setzt Leslie ihre undankbare Arbeit im Dienste der Bürgerinnen und Bürger von Pawnee fort. Da April erkennt, dass Leslie eine Aufmunterung brauchen könnte, liest sie ihr das Bewerbungsschreiben vor, die sie an die internationale Koalition der Frauen in der Regierung geschickt hat. In dem Brief wird beschrieben, wie besonders Leslie ist, da ihre unermüdliche Arbeit in einer Stadt voller apathischer Menschen meist unbemerkt bleibt. Und es wird daraufhin eingegangen, wie sehr sie sich wirklich um ihre Freunde kümmert. Rons Hass auf Europa ist so groß, doch er ist angenehm überrascht von Leslies Geschenk. Eine Reise zu einer Insel vor der Küste Schottlands, auf der sich die Lagavulin-Brennerei befindet. Sein Lieblingswhisky. Und bei einem Gedicht, das bringe ich jetzt noch mit dazu, bei einem Gedicht und einem Glas Whisky, er in Tränen ausbricht.
Nein, das ist der
Nein, Wind. Tut er nein, 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 tut er nicht. Er versteht ja gar nicht, was das jetzt überhaupt soll, hier alles. Also.
Ja,
nein, nein, es ist nein, der nein Wind, er bricht der nicht Wind, in Tränen aus.
Nein.
Ja, ja.
Wir haben jetzt schon so oft gehört, dass das Ron eigentlich nur zweimal in seinem Leben geweint hat, ne? Bei irgendwie die Brücke, bei irgendeinem Film oder so, ja, und bei einer Beerdigung.
Na, die Brücke am Quai.
Ja, die Brücke am Quai, ja, und bei einer Beerdigung. Dann hat man aber gesehen, dass er deutlich öfters geweint hat, wie jetzt beispielsweise auch. Nichts, dass es was Schlimmes wäre, aber es ist ja trotzdem schön zu sehen, wie dieser Charakter da hier und da doch mal aufweicht. Ja,
ja, richtig. Ja.
Er wäre halt auch einfach nicht nachvollziehbar, nicht relatable, ja, wenn er dann nicht doch mal so ein paar menschliche Züge an den Tag legen würde.
Wenigstens ein paar.
Hm. Tobi, hast du herausgefunden, woher du die Darstellerin kennst?
Ich bin der Auffassung, das ist dieselbe, aber es wird nicht, es ist dieselbe, es ist definitiv dieselbe, aber es wird nicht in ihrer Filmografie also dargestellt und sie selber wird auch nicht benannt. Aber es ist die.
Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es nicht sie ist.
Doch.
Okay.
Doch.
Gut. Wenn Tobi das sagt, dann wird es schon so sein.
Ja, dann bin ich mir 100% sicher. Okay. Oder sie hat eine böse Zwillingsschwester.
Oder eine gute in dem Fall. Oder eine gute in dem Fall, ja.
Ja, kommt drauf an, wer besser ist, ne? Eine Bärentöterin oder nicht?
Naja. Im Zweifel würde ich mich immer für das Gegenteil der Bärentöterin entscheiden, um ehrlich zu sein.
Ja, hey, kommt immer drauf an, wie die Bären so drauf sind, ne? Hm. Also, sie können auch die Bösen in der Geschichte sein.
Mit wem wollt ihr lieber allein in einem Wald sein? Mit einem Mann oder mit einem Bären? So nach dem Motto.
Ich würde gar nicht erst in einem Wald unterwegs sein, in dem Bären sind. Von daher. So.
Genau. Genau das ist es.
Warum okay. nicht?
Gut.
Gut, ich habe jetzt hier noch ein Part, und zwar ist das die ganze Story um Tommy's Closet. Deswegen habt ihr zu dem ganzen Gehandel in London bzw. zurück in Pawnee noch irgendwas hinzuzufügen, weil sonst würde ich mich jetzt um den letzten Part kümmern.
Gerne.
Kümmere dich.
Ich kümmere mich. Verärgert darüber, dass Tommys Closet direkt gegenüber von Rentisway geöffnet wurde, bittet Tom Donner darum, ihm dabei zu helfen, Informationen über den unbekannten Besitzer zu beschaffen. Da nur eine Adresse ausfindig gemacht werden kann, fährt Tom dorthin und sieht, wie Anne und Chris das Gebäude betreten. Oh, erster schlimmer Verdacht. Tom eilt ihn hinterher und findet die beiden in einem Behandlungsraum, wo gerade eine Ultraschalluntersuchung stattfindet. Tom erkennt zwei Dinge. Zum einen, Anne ist schwanger und die Person, die versucht, sein Geschäft zu ruinieren, ist ihr Arzt, Dr. Saperstein. Oder auch John Ralphios und Mona Lisas Vater, Dr. Saperstein. Sagt Tom, er tut dies nur, um sich an ihm zu rächen, weil er das Leben seiner Kinder ruiniert habe. Er behauptet, dass, beziehungsweise schon Ralphio behauptet, dass Tom ihn aus dem Geschäft gedrängt, beziehungsweise ihn darum betrogen hat. Später fleht Tom deswegen John Ralphio und Mona Lisa an, ihrem Vater die Wahrheit zu sagen und ihn dazu zu bringen, von seinem Racheplan Abstand zu nehmen. Der Plan funktioniert nur leider nicht, da Dr. Saperstein sich voll und ganz auf sein neues Geschäft konzentriert, weil es ihm tatsächlich Geld einbringt. Das spornt Tom am Ende nur noch mehr an, weiterzumachen, um seine Konkurrenz zu schlagen.
Ich finde es ja gut, wo der da in dieses Behandlungszimmer kommt und dann der Doktor ihm noch erklärt, nicht nur, dass er seinen Sohn da rausgedrängt hat, sondern er hat auch seine unschuldige Tochter. Und alle fangen an zu lachen. Ja. Finde ich so geil.
Mhm. Ja. Oder halt auch ihr. Und sie sagt, sie haben ihr Auto total demoliert. Ich muss ihr ein neues kaufen.
Mir klar.
Ja.
Aber war halt. So. Also, mach wahr.
Mach erst.
Meins geht nicht.
Nee. Okay, Entschuldigung. So, dann meine Two Cents ganz kurz eben nur.
Die Energie gerade.
Ist okay. Ja, kann man so machen. Aber ich wusste von vornherein schon, dass es, also nachdem ich dann wusste, dass es halt irgendwie die Familie Saperstein da was damit zu tun hat, ich wusste irgendwie genau, dass es so ausgeht.
Hm. Unberechenbar, oder? Oder berechenbar, unberechenbar.
Ja. Aber sehr interessant, dass so ein Mensch solche Kinder hervorbringt. Es ist sehr seltsam. Nein, was ich sagen wollte, ist euch bei dem Geschäft Tommys, ne, ist ja das Gegenpart, was aufgefallen?
Nee.
Gut. In der Inneneinrichtung, ne, die ja auch teilweise kopiert wird, wurde sogar das Regal kopiert, was wie heißt der, Chris gebaut hat.
Diese Treppe ins Nirgendwo, was?
Genau. Genau dasselbe Ding haben die da auch drin stehen.
Okay, das wird vielleicht daran liegen, dass es im Endeffekt das gleiche Set ist, ne?
Ja, glaube ich auch, aber das fand ich toll. Lustig.
Schönes Detail.
Ja.
Mir hat ja besonders gut gefallen, die Szene, wo Tom John Ralphio zur Rede stellt über diesen Vorwurf und die Kamera ja erst nur auf John Ralphio zeigt und dann Mona Lisa und dann die Kamera dann erweitert und dann Mona Lisa noch eingebunden wird. Ich fand toll seine Reaktion, also schon John Ralphios Reaktion auf diesen Vorwurf. Was? Wie kommt mein Vater auf die Idee? Das kann doch nicht sein. Ah, warte doch, ja, das könnte daran liegen, weil ich es ihm gesagt habe.
Ja, und, genau. Das. Und vielleicht unter Umständen könnte ich da auch was mit zu tun haben. Ja, genau.
Ja. Viel schlimmer finde ich eigentlich das Outfit von den beiden. Die sehen Jeans. Wie so ein...
Beide Jeans.
Ja, so ein peinliches Pärchen.
Ne? Na, dafür, dass sie sich nicht ausstehen können, haben sie irgendwie einen relativ ähnlichen Kleidungsstil, ne?
Ja, und sehen immer eigentlich aus, als wären sie so ein Paar, was sich immer gleich anziehen würde oder so. Es hat ganz seltsame Vibes.
Ja. Auch generell diese ganze Familie, also die beiden werden ja wirklich gefühlt von Folge zu Folge verrückter. Das denkt man gar nicht, dass das noch möglich ist. Also das ist einfach nur absurd crazy, diese ganzen Szenen, auch diese Anwaltsbesprechung dann später, ja, wo dann die beiden dann die Wahrheit erzählen, wo Mona Lisa sich noch so ein bisschen, ich sag mal, noch etwas zurückhält. Und dann noch diese Bestätigung vom Vater bekommt, dass die doch so toll und lieb ist. Und sie dann sich nur bedankt und dann die Hand ausstreckt. Money, Daddy. Please.
Ja. Genau.
Money, please. Aber Dr. Saperstein weiß ja offensichtlich, dass auch von seiner Tochter nicht allzu viel zu erwarten ist. Denn blenden lässt er sich dann doch nicht. Er sagt ja auch, ne, dass die beiden eine wahnsinnige Enttäuschung sind. Aber es sind seine Kinder. Ja, und deswegen... Wenn Sie noch essen gehen möchten, dann können Sie heute Abend auch gerne noch essen gehen.
Ja, ja. Genau.
Aber wir treffen uns noch. Ja, natürlich, ja. Daddy.
Ja, natürlich, ja. Okay.
Ja. Aber das ist so... Oh.
Ich würde ganz gerne, auch wenn du es jetzt vielleicht nicht auf deiner Agenda hast, aber ich würde ganz gerne nochmal eben, ich werde dir, beziehungsweise dadurch, dass es halt jetzt ja hier so nochmal auch aktiver wird, dieses ganze Schwangerschaftsding von Anne und Chris nochmal drauf eingehen. Ich hatte ja in meiner letzten Folge, in der ich da war, ne, die mit dem Correspondence Dinner, hatte ich ja gesagt, dass ich es schön finde, wie eigenbestimmt Anne hier gezeigt wird. Mhm. Streich das.
Ja. Streich das.
Bitte streich das.
Hack das immer nicht auf diese arme Frau.
So, nein, also ich hätte es wirklich schöner gefunden, wenn man halt tatsächlich irgendwie gesagt hätte, ey, weißt du was, Chris, ja, Samenspende ist okay, aber ich möchte mich um das Kind halt allein kümmern. Und jetzt ist man wieder in dieser Beziehungsgeschichte drin.
Yep.
Ich weiß noch nicht, wie geil ich das finde, muss ich ganz ehrlich sagen.
Na, vielleicht hat das aber auch einfach mit dem, sag ich jetzt mal, fundamentalen Glauben in Amerika zu tun, dass du das da noch nicht machen konntest.
Naja, weißt du? aber sie, also sie waren, oder sie war ja eigentlich so, dass sie gesagt hat, ich nehme eine Samenspende, so, ich möchte alleine ein Kind großziehen. So.
Ja.
Und er ist da, war auch eigentlich voll dafür. Ja, und sie standen doch ja eigentlich schon vor der Samenabgabe.
Ja.
Und dann überkam es die beiden auf einmal wieder, dass sie dann doch zusammen in die Kiste hüpfen, wo ich mir dann halt denke, das hätte es jetzt nicht gebraucht, meiner Meinung nach.
Nee, aber das ist ja genauso dieses Thema, ne? So von wegen, ja, hey, ich schaff das. Und dann kommt dir die Erkenntnis, nein, ich schaffe es nicht ohne einen Mann. Nein, ich muss eine normale Familie aufziehen, so wie es der christliche Glaube mir vorgibt. Mensch, und es muss einer sein, mit dem ich schon tief verbundene Liebe habe, weil es kann nicht einfach ein x-beliebiger Typ auf der Straße sein.
Genau. Wie gesagt, das hätte ich ehrlich gesagt viel schöner halt auch für den Charakter von Anne gefunden, sage ich mal. Dass sie
aber
sich
das
da
hätten
halt
sie nicht durchziehen können.
Wahrscheinlich nicht, aber ich hätte es schön gefunden.
Ich habe meine Meinung dazu, glaube ich, in den Folgen, wo es behandelt wurde, mehr als genüge mitgeteilt. Und Steffen, ich glaube, wir gehen da in eine relativ ähnliche Richtung. Ich denke auch, ne, also dieser Storybogen hat sich mit einmal so völlig von dem ursprünglich Anvisierten entfernt. Na, also es hat sich lange wirklich so angefühlt, na, als wenn ich sage, nee, ich will das für mich, na, ich mache das alleine, ich brauche dafür niemanden, so toll, ja, super, selbstverspinntes Frauenbild, starke Frauenrolle, toll. Und dann mit einmal hieß es, ohne dass es irgendwie thematisiert wurde, ohne dass er sich mal drüber nach oder drüber mal nachgedacht hätte, ja, so aktiv diese Entscheidung zu treffen, ich will das doch mit jemandem machen, am besten mit dem Chris, das ist ja nicht passiert, ne? Es ist dann einfach so gemacht worden. Und ich glaube, hier haben einfach die NBC-Senderbosse wirklich interveniert. Ja, das habe ich auch im Podcast immer wieder gehört, also nicht nur bei Parks and Rec, bei vielen Serien, dass halt einfach ProduzentInnen oder eben Senderchefs, Chefinnen, dass die halt bei gewissen Punkten, bei gewissen Ideen, Plot-Ideen, dass die intervenieren und sagen, das könnte unser Publikum abdrehen lassen, das könnte gewisse Zielgruppen irgendwo gegen uns aufbringen. Dann kommt das Feedback noch mit dazu, die Leute mögen N, die Leute mögen Chris, die Leute mögen N und Chris, ja, deswegen guckt mal irgendwie, dass ihr es in euren Plot mit eingewebt bekommt, dass die wieder zusammenkommen. Und ich glaube, das ist das Ding gewesen. Ja.
Was ist denn jetzt mit Ross und Rachel? Ja? Also so, genau so dieses Ding.
Ja, oder? Ich glaube deswegen, da haben die NBC-Sendebusse, haben dann sehr wahrscheinlich Parks and Rec dann diese Klischeehölle gedrängt. Das wäre jetzt jedenfalls mein Tipp oder mein Take dazu.
Naja, kannst halt, also so frei bist du ja auch nicht immer, ne? Ja. Ich meine, du hattest jetzt schon eine starke weibliche Person, ne? Anstatt das so runterrutschen zu lassen, ne?
Ja, das ist es halt, ne? Also du bist als Autor oder als Autorin immer nur so kreativ, wie dein Editor dich lässt, beziehungsweise wie dein Produzent oder deine Produzentin dich lässt, ne? Wenn es irgendjemanden über dir gibt, der noch mehr Befehlsgewalt hat, dann läufst du immer Gefahr, dass du irgendwo Kompromisse machen musst. Das ist, auch wenn der Exkurs jetzt ganz schön weit weg ist, auch das ist bei Comics teilweise auch so. Du hast eben dein großes Label, sowas wie Marvel und DC, da bist du wirklich als super talentierter Autor oder Autorin. Kannst du da wirklich mit einer Lorbeere nach der anderen an so einen Marvel- oder DC-Titel herantreten? Aber du hast halt so ein großes, so einen großen Überbau noch vor dir, durch den diese Story erstmal durch muss. Ne? Vor allen Dingen dann halt die Editors in Chief, die dann halt wirklich diese überbordene Storybögen sich nochmal anschauen und dann hier und da so ein paar Dinge verändern lassen wollen oder rausstreichen wollen, hast du alle noch vor dir. Und da ist es schon so häufig vorgekommen, dass wirklich eine super begabte Autorin oder ein Autor an so einen Titel ran ist und einfach total reingeschissen hat. Ja, wo du denkst, was ist passiert? Das kann der dir doch eigentlich viel besser. Und dann liest du dir halt mal so einen Creator und Titel an, die dann in der Regel bei Image Comics und den anderen Studios dann eben kommen, beziehungsweise bei den anderen Verlegen und Verlagen kommen. Und dann sieht das ganz anders aus, ne? Weil es da eben niemanden gibt, der dir sagt, wie der Charakter zu funktionieren hat, wie die Story zu funktionieren hat. Ne? Also das ist dann halt der große Unterschied. Und hier ist es immer wieder dasselbe. Ne? Wenn du nicht dein eigener Senderchef, dein eigener Produzent, dein eigener Writer und am besten noch Regisseur bist, dann hast du Gefahr, ne? Da einen Kompromiss mit deiner Story eingehen zu müssen.
Gut, aber man muss auch mal für die in die Bresche springen, ne? Manchmal ist es auch gut, dass die so ein bisschen die Kreativität ne?
Ja.
Also ich habe schon öfters Dinge gesehen, wo ich mir sage, okay, verstehe ich jetzt nicht. Ja. Also das ist mir jetzt so weit über meinen Horizont, keine Ahnung, ne? Also,
verstehe ich.
Dann siehst du, okay, hat nur eine Staffel gekriegt, weil zu wenig Zuschauer. Ja, weil es die Zuschauer auch nicht kapiert haben, ne?
Ich verstehe das. Ich verstehe das Argument total. Ich habe auch wirklich in all diesen Podcasts und Newsartikeln noch immer wieder gelesen. Da gab es auch mal dann auch so ein paar Stimmen von Kreativen, die gesagt haben, das war schon ganz gut, dass da so ein Senderboss eingeschritten ist und da nochmal die Hand gehoben hat. Aber in der Regel ist es eigentlich eher das Gegenteil. Ja, das sind halt immer irgendwelche klischeebehafteten Story-Arcs, immer irgendwelche sehr konventionellen Erzählweisen und Methoden, die dann halt vorgebracht werden. Und ganz ehrlich, Tobi, im Zweifel habe ich lieber eine Geschichte, die wirklich zu 100% aus dem Kopf des Kreativen gekommen ist, als irgendwas Verwässertes, was nicht von der kreativen Person gekommen ist. Also,
ja, aber dann bin ich wieder, weißt du, da hindert es meistens daran, dass es dann halt auch nur so ein paar Folgen gibt und der kann dann nicht mal das zu Ende bringen, was er wollte. Wenn er wenigstens sagt, okay, ich mache Kompromisse und bringe nicht alles durch. Meister, das ist dann immer so ein Ding.
Ich weiß, ich denke mich da immer gern so in den Kopf halt von diesen Film- und Serienschaffenden mit rein. Freue mich dann halt immer, wenn ich das Gefühl habe, so die wirkliche Vision, na, dieses Projekts noch irgendwie geliefert zu bekommen. Und da bin ich schon. Oder das habe ich dann lieber.
Also ja, ich verstehe, dass man vielleicht den kreativen Prozess nicht unbedingt groß entscheiden sollte. Da gibt es genug Negativbeispiele, definitiv. Aber du als Produzent machst das ja nicht, um den Kreativen und Kreativen einfach nur eine Chance zu geben, sondern du willst Geld verdienen.
Ja.
So. Und wenn dir dein Geld halt durch die Lappen geht, ist es für dich halt scheiße. Du kannst es halt die erste Staffel probieren und gucken, wie es halt angenommen wird. So, und wenn halt nicht, dann hast du auf einmal eine schöne Chicago-Wende in der Handlung und auf einmal funktioniert alles anders. Ich meine, das hat Parks and Rec ja auch durchgezogen. So, ich erinnere mich noch an die erste Staffel, die war ja eigentlich anders, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Nee, ist ja richtig.
Ich bin auch kein Freund davon, dass sich ständig in den kreativen Prozess eingemischt wird. Ich bin immer noch der große Verfechter davon, Jack hätte ganz gerne in Lost direkt im Piloten sterben dürfen. Ich immer noch großer Verfechter davon.
Und das war auch eine Intervention von ABC, ne? Die gesagt haben, nein, genau, das können wir dem Publikum nicht antun. Ne? Die müssen sich an jemanden orientieren.
Richtig, genau. Also ich kann die Produzentenseite schon durchaus halt verstehen. Da geht es halt einfach um Kohle. Aber halt so komplett wie zum Beispiel im DCEU, ne, alles das, was Zack Snyder unter seinen Fittichen hatte, wie oft Warner da reingeredet hat. Es ist unglaublich.
Ja, aber ich weiß nicht, wer das war. Irgendjemand hatte das mal gesagt, der war froh, dass er jemanden hatte, oder besser gesagt die Studios hatte, die dann immer interveniert haben, weil er dann wenigstens seine Vision rüberbringen konnte, ne? Klar, mit Einschnitten, aber immer nur da, wo er sagt, okay, damit kann ich leben. Das war jetzt nicht wichtig, ne? Aber ich konnte wenigstens ein breites Publikum meine Version rüberbringen, meine Intention, ne? Und nicht, ich habe nicht alles verwässert. Was er gesagt hätte, wenn er freie Wahl gelassen wäre, hätte er es definitiv einfach budgettechnisch und auch zu groß aufgezogen, einfach viel zu viel gemacht. Er hätte es gar nicht geschafft bis am Ende.
Natürlich, wenn du so einen hast, also wenn du halt jemanden hast, der ein bisschen mehr auf die Zahlen schaut oder was, der dann halt mehr das operative Geschäft übernimmt, damit du als Showrunnerin dich halt mehr um den kreativen Prozess, sag ich mal, bemühen kannst, ist ja voll okay, kannst du ja machen. So, aber das, was Warner halt wirklich mit dem DCU abgezogen hat, das geht echt auf keine Kuhhaut. Da werden Trailer umgeschnitten, ganze Filme umgeschnitten, ohne dass der Regisseur was davon weiß. Also das war
ja,
echt...
Ja, gut, okay, das kannst du ja nicht machen.
Also das geht echt so gar nicht.
Der Suicide Squad-Film, der erste, der ist ja auch so ein sehr, sehr krasses Negativbeispiel dafür, ne?
Ja,
ich meine, kannst du dich über den Regisseur David Ayer, glaube ich, müsste man sich vielleicht nochmal anderweitig unterhalten, dass das auch nicht so eine feine Type ist, ne? Aber mit all dem, was du weißt, ist das eigentlich ein ganz anderer Film, der ursprünglich mal gedreht wurde, als der, den man gesehen hat.
Ja, oder wie gesagt, halt auch, alleine halt schon Justice League, die Version von Joss Whedon. Sag ich mal, es ist ja komplett das andere. Gut, okay. Ja, Zack Snyder hätte vielleicht 1 bis 5 Zeitlupen weglassen können, ja, das ist richtig. Aber es war halt schon irgendwie schon komplett was anderes.
Ja. Ich kenne den Joss Whedon-Part nicht, also beziehungsweise die Version nicht. Ich kenne nur den Snyder-Cut. Aber naja, ich sag mal, so viel davon, das wirkt für mich schon wie so Selbstgewichse. Ne? Also das ist.
Ja gut, die Snyder-Army, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Ne? Ja. Das ist also Zack Snyder ist mit Sicherheit auch kein Kind von Traurigkeit, aber die Version, die war einfach nur noch komplett zerschnitten.
Ja, vor allen Dingen so teilweise auch wirklich sehr, sehr bedeutungsschwerer, cringe-worthy Dialog, der da stattgefunden hat. Also, naja.
Ja. Und dann alleine schon das Kamerabild. Ja gut, egal.
Ein Albtraum in Blautönen, ja.
Ja. Und dann halt noch die Auflösung beziehungsweise das Format, ne? Nicht 16:9, sondern irgendeinen anderen Scheiß.
Und eine Andeutung nach der anderen. Und warum noch einmal sind wir jetzt in irgendeiner dystopischen Zukunft, wo dann noch der Joker mit auftritt?
Alles ja, was sollte denn die Szene mit Iris zum Beispiel, mit Flash, wie er da am Anfang Iris rettet? Der hat doch für den Film später nichts mehr. Oder
nicht egal. Wirklich. Na, gut.
Oh, gut. Lassen wir das DCU da, wo es ist, im Grab.
Ja, sehr gut. Ich habe dann tatsächlich zum Inhalt der Folge erstmal nichts weiter. Ich habe mir noch Notes noch notiert. Die Nummer mit Chris Pratt wegen Guardians of the Galaxy hatten wir schon. Genau. Ein kleiner Fun-Fact noch. Dr. Saperstein hat ein Vorbild, und zwar gibt es im Film Rosemary's Baby von 1968, ist der Gynäkologe von Rosemary, der titeltragenden Person, Dr. Saperstein. Ja, also da kommt der Name her. That's it. Den Rest hatte ich schon im Laufe der Synopsis erwähnt. Okay.
PS, nur ganz kurz. Phil, ich habe dir zwei Fotos geschickt.
Ich habe es gesehen.
Guck sie dir an.
Ich habe es gesehen.
Das ist dieselbe Person.
Ja. Das kann es ruhig auch sein. Aber ich kann damit so oder so nichts anfangen. Von daher.
Ja, aber es ist die. Nein, ist weg.
Gut, Tobi,
ich will nur recht haben.
Wenn sich das nachher besser schlafen lässt, Tobi, ich gebe dir recht.
Ja.
Es scheint mir die gleiche Person zu sein.
Ja, danke.
Gut. Okay, wo wir gerade bei dir sind, Tobi, erzähl mal. Gifts, Partys und Jobs. Was haben wir da?
Jobs ist, also Jobs hast du ja allein schon, jetzt komme ich nicht auf Andy, mein Gott, dass der da seinen neuen Job sozusagen bekommt. GIFs ist auch einfach, Leslie, die was überreicht bekommt, oder Ron, der seins bekommt.
Jo.
Oder wenn du es ganz übertrieben nimmst, Ron sein neues Baby oder eins, er hat ja nur eins, also das erste Baby.
Was für ein Geschenk, ja, stimmt.
Na, was hat man noch? Jobs, GIFs und
Partys.
Na gut, da haben wir dann einmal die Übertragung von Leslies Dings als Party. Dann natürlich die Hochzeit. Kannst du jetzt mal so grob als Party nehmen.
Fair enough. Ja, wobei Ron ja zum Schluss sagt so, und der Empfang findet dann bei jedem persönlich zu Hause statt. Fand ich auch super.
Geld sparen.
Also da wird eine Party stattfinden. Je nachdem.
Ja. Irgendwo.
Sehr gut.
Und jeder, wie er so machen möchte. Ja. Das war's. Also als GIF kannst du dann auch noch das Baby von Chris und bei mir hapert's.
Verschenkst du gerne kleine Kinder, Tobi?
N. Ja. Danke.
Okay. Gut, ich glaube, dann haben wir mehr als genug aufgezählt bekommen, dass man sehen kann, dass diese drei Stützpfeiler in jeder Parks and Rec-Episode hier auch wieder auftauchen. Gut, Tobi, können wir gleich bei dir bleiben? Kannst du mir mal sagen, wer für dich in dieser Folge der Most Valuable Pornian ist?
Ich bin für drei Leute. Vater, Sohn und Tochter.
Des Saperstins, okay.
Natürlich. Ich finde die geil. Es wird immer besser.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du mit diesem Handlungsarc dieser Doppelfolge am meisten Spaß hattest, oder?
Ja. Ich finde den, also diese Dinge, was die raushauen und wie die sich alle benehmen, wo du dir sagst, so, Alter, das kannst du doch gar nicht so durchziehen. Oh, doch.
Doch, sie können.
Die können das.
Schön. Steffen, wie sieht's bei dir aus?
Der Standesbeamte am Anfang der Folge, der einfach so trocken sagt, Moment, wir hatten doch schon mal eine Blitzhochzeit bei Ihnen.
Nee, das war mit jemand anderem. Das war auch ein ziemlich cooler Joke, oder? Mein Name ist Diane, Tammy Lewis.
Spaß.
Was? Und dann guckt er so Tammy und dann sagt er, sie glaube ich irgendwie von Elizabeth oder was? Irgendwie sowas. Oder irgendwas mit Elizabeth, sagt er so noch zumindest im Deutschen.
Achso. Bei so einem Spaß, ne?
Ja, genau. Apropos, im Deutschen, war das eine Folge, die vielleicht wieder geschnitten war? Nur mal so als Frage.
Ja, gut weil möglich. Teilweise Englisch, ne?
Ja.
Ja.
Die deutsche Tonspur bei mir war teilweise Englisch.
Okay.
Ich glaube, ich einmal, als sie da diese Schnecken wegmachen, vor dem Haus, da waren die ersten 5 bis 10 Sekunden waren Englisch. Und ich glaube noch einmal relativ im Grünflächenamt, als die aus London wieder da waren, meine ich.
Das war eher am Ende,
oder war das in London irgendwo?
Das mit den Schnecken, das war am Ende der Episode. Mehr zum Ende.
Genau, ja. Aber noch eine andere, nee, genau, und dann noch einmal auf der Party war noch am Anfang irgendwo, war noch was auf Englisch. Also da schien was geschnitten worden zu sein, für die deutsche Version zumindest.
Okay.
Ja, hatten nicht so viel Zeit.
Wahrscheinlich.
Haben die nie bei so einer Fernsehproduktion, ja. Okay, gut. Aber dein MVP ist dann quasi der Standesbeamte von Anfang der Folge.
Mhm.
Okay, gut.
Und deiner, Phil?
Also ich habe mich bei dieser Folge in Lord Covington tatsächlich ein wenig verliebt. Hat mir sehr gut gefallen. Toller neuer Charakter. Er ahnt es ja auch schon, das ist kein einmaliger Gastauftritt. Also wenn man den den Plot jetzt so aufsetzt, dann sollte man auch schon gucken, dass man ihn noch ein, zwei Mal auftreten lässt. Hat mir sehr gefallen. Ich mag aber auch den Schauspieler bzw. den Komiker mag ich auch sehr. Also finde ich sehr lustig. Mhm. Diese trockene, also wirklich, die Stimme macht es natürlich, dieser Akzent, diese trockene Art, die gefällt mir sehr gut.
Aber so einen Job hätte ich auch gerne. Einfach die Kohle meiner Familie irgendwo
verbringen. Ja, aber dafür musst du halt erstmal Schottland haben.
Mhm. Teile. Sitzen. Reicht mir auch.
Genau.
Wobei ich immer glaube, die Schotten sind ganz schön anstrengend. Ne? So wie die Waliser.
Ja, sprich mal mit den Iren. Die sind sich untereinander nicht mal sicher.
Ich glaube, die nehmen sich alle nicht so viel.
Aber nee. Mit den Iren kannst du ja wenigstens sprechen. Red mal mit so einem Waliser. Da kannst du dir auch gleich die Kugel geben. Da verstehst du kein Wort.
Ja, ich glaube, Walisisch ist einfach nur Englisch, wo man einfach nur in Konsonanten spricht. Ja.
Ja, genau.
Okay. Dann haben wir Gifts, Partys und Jobs und MVP abgestrichen. Dann würde mich mal interessieren, wie ihr diese Folge empfunden habt. Fangen wir mit dem Gast an, Steffen. Wie hat es dir gefallen?
Ich habe es ja schon erwähnt, der Anfang war stark. Der war richtig stark. Das war für mich eine Achterbahn der Gefühle. Was da so alles passiert, nicht nur für Leslie, wie gesagt, auch für mich. Mhm. Und danach, ja, war so ein Auslaufen die letzten 35 Minuten. Die Randy Swag-Geschichte, die fand ich noch mit am stärksten, muss ich ehrlich sagen. Und die anderen waren alle so ein bisschen, also zumindest dieses ganze London-Leslie-Ding und auch Ben, der mal wieder irgendwo nach Geld bettelt, sag ich mal. Das kam schon so oft vor. Es war für mich nichts Neues. Sag ich ganz ehrlich, wie es ist. Und ja, was soll ich sagen? Also, ich hatte Spaß mit der Folge. War jetzt aber nicht so weltbewegend, dass ich sagen würde, ich gebe jetzt irgendwie 5 Punkte oder so. Ich bin bei 3,5.
Alright. Tobi, du hast gerade so gegrunzt. Was denkst du dazu?
Ich fand es schwierig, weil es halt eins aneinander gereiht war. Ne? Also du weißt gar nicht, wo die erste aufgehört hat, wo die zweite angefangen hat. Ne? Mhm. Das fand ich ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich hätte es jeweils einzeln besser beurteilt als zusammen.
Mhm.
Ne? Das muss man halt auch mal sagen. Grundsätzlich fand ich den Part jetzt mit London recht lustig. Ja, klar, dass der um Geld bettelt, Ben, wieder mal, ist sein Job. Mhm. Also da können sie jetzt schwer, glaube ich, dran was machen. Das mit Leslie, okay, fand ich jetzt auch, aber das war auch so, ja, okay. Chris und Anne fand ich in Ordnung, den Plot. Ne? Mhm. Das war so erwartet, aber gleichbleibend gut. Ne, also ich habe jetzt nicht viel in diesem Part erwartet, dass das jetzt hier en masse lustig wird, aber dafür haben sie es gut rübergebracht. Also
Ich glaube, ich auch so bei 3,5 dadurch. Wie gesagt, wenn man halt schlecht jetzt sagen kann, welche besser war, welche schlechter war, finde ich schwierig. Mhm. Aber 3,5 haben sie auf jeden Fall, wenn du die draus ziehst, sozusagen verdient.
Okay, dann haben wir 2 mal 3,5 von 5 Sternen. Und bevor ich zu meiner Bewertung komme, möchte ich euch gerne noch die IMDb-Bewertung teilen. Die kommen auf 8,5 von 10, also eine überdurchschnittlich gut bewertete Folge. Und meine Bewertung ist 3,5. Ja, also ist jetzt nicht der Überflieger gewesen, ja, habe ich auch so wahrgenommen. Mhm. Ich muss sagen, ich hatte das ja schon mal erwähnt, ich glaube so ab zu der 4. Staffel, da war meine Erinnerung auch sehr trübe. Ich habe das alles schon mal gesehen, aber deutlich mehr Erinnerung an die ersten 3 Staffeln so gehabt. Und ich hatte aber so Erinnerung, diese Doppelfolge in London, die war so ein absoluter Knaller. Ne? Da war ja auf jeden Fall, wie gesagt, dieser typische, ein Amerikaner, eine Amerikanerin kommt nach Europa und wundert sich, wie lustig Europa ist. Ja? Aber auch die Nummer mit Ron und seiner Schnitzeljagd, die hatte ich noch in Erinnerung. Da dachte ich, das ist die übelste Knallerfolge. Da guckte ich die Folge und denke mir so, ja, ist in Ordnung. Ja? Ist ganz gut, aber ist nicht die Knallerfolge, für die ich sie in der Erinnerung hatte. Ja. Ich glaube, am ehesten kann man wirklich sagen, man merkt der Folge ihre Produktionsumstände an. Na, also, dass hier wirklich viel verändert und gedreht werden musste, dass hier wirklich viel angepasst werden musste, dass es Sinn macht, auf einmal, dass der Spaß in London stattfindet, das hat man schon gemerkt. Ja, man braucht irgendwie einen Grund, dass Andy dann halt irgendwie länger dann der Serie fernbleiben kann, zumindest für ein paar Folgen. Deswegen muss man gucken, dann lassen wir den einfach mal mit Ben nach London fliegen für diese Sweetums Charity Nummer. Und ja, man merkt halt einfach, dass das scheint nicht der ursprüngliche Plan gewesen zu sein für diese Folge, gerade wenn man eben diesen Cold Open mit betrachtet. Ja, und dann diese London Nummer da hinten dran schustert, da merkt man einfach, das hat nicht richtig zusammengepasst. Aber trotzdem hat man noch was ganz Cooles draus gemacht, finde ich. 3,5. Jetzt bin ich gespannt, wie es mit dem Recall-Nope-Scheme da weitergeht. Und ja, freue mich auf die nächste Folge.
Man muss ja auch mal sagen, ne, also auch das mit diesem Lord Cappington, wie kommt er darauf, in irgendeine Kleinstadt zu investieren? Ne? Also es ist ja so weit weggeholt.
Ja, auch wieder wahr, ne?
Naja. Mhm.
Gut. Dann haben wir es für heute geschafft. Wir haben die ersten 2 Folgen der 6. Staffel. Dann müssen wir gucken, dass das ja nicht zum Trend wird. Ne? 2 Folgen zum Staffelfinale. zur Staffelmitte. Letzte Staffel. 2 Folgen zum Staffelauftakt. Nächste Woche gibt es wie gewohnt wieder nur eine Folge.
Nee, dann schalte ich aber nicht ein.
Bist ja auch nicht dabei.
Ach so, danke.
Du hörst doch nur die Folgen, wo du aufgetreten bist, Steffen, oder? Ja.
Das ist richtig, genau. Ich bin so ein Narzisst. Ja, das ist richtig.
Und immer dann, wenn er nicht spricht, wird stumm geschaltet.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass er im Westflügel seines Anwesens sich in seine Privatbibliothek zurückzieht und seinen Ledersessel vergräbt. Ja. Kopfhörer aufsetzt und dann quasi einen Lagavulin Whisky schwenkt, während er sich selbst beim Podcasten zuhört.
Ich habe mir auch ein Skript geschrieben, in dem dann MP3s durchsucht werden, nur nach meinem Stimmmuster und die dann auch noch ab und das dann auch immer, da dann immer nur hingesprungen wird.
Ja, herrlich.
Hört in so Radio Lost nach 15.
Da bitte ich drum.
Ja. Er tut's auch.
Ich tue es auch.
Sehr schön. Sehr gut. Okay. Dann die Hörempfehlung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, habt ihr mitbekommen, ne? Um es nochmal am Ende der Episode auch noch mit einzustreuen, tut das bitte auch für die Dünnbrettbohrer, tut das bitte auch für der Trekkie und der Newbie und vor allen Dingen tut es weiterhin auch bei uns. Denn wir sind jetzt mit der 87. Folge fertig und gehen also straff auf die 100. Folge zu und sind weiterhin dankbar für eure zahlreichen Zugriffe und das Feedback, nee, Spaß beiseite. Die Zugriffe reichen erstmal aus. Also.
Ja.
Da möchte ich mich übrigens für die 100. Folge, möchte ich mich jetzt schon mal, bevor das jemand anders macht, on tape, möchte ich mich dafür jetzt bewerben. Für die 100. Folge.
Okay, wir wissen nicht, welche das ist und wann wir sie machen, aber okay.
Ich sag's nur schon mal.
Die 100. Folge müsste dann halt dann folglich die Folge 13, glaube ich, ne? Der 6. Staffel sein, wenn ich das jetzt richtig berechnet habe. Na, mal gucken.
Ich bin einfach nur da.
Kreuz mir.
Ich bin einfach nur da.
Okay, das ist beim Podcast eine richtig gute Idee. Ja. Stumm mit dabei zu sein.
Genau.
Ist das nicht mein
Folge
Part?
Heißt einfach nur da sein. Anne und Chris. Okay.
Oh, dann hast du dir wirklich eine Highlight-Folge ausgesucht. Okay, gut.
Schön.
Dann planen wir das schon mal vor. Sehr schön. Der erste Gast schon mal sichergestellt für die nächsten, glaube ich, 20 Folge der 6. Staffel. Sehr gut. Okay, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Tobi, Steffen, ich hoffe, euch hat es auch viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch macht es viel Spaß beim Zuhören. Oder hat es viel Spaß beim Zuhören gemacht, so rum. Und dann war es das schon von mir. Macht's gut.
Good night.
Immer schön Insel 3 Lost Star 15 hören.
Ich baue hier auf jeden Fall den Lost Jingle noch mit ein.
Gerne.